Mehr Sport. Mehr Sport. Auf meinsportradio.de.
Eine weitere Woche ist in der NBA Regular Season vergangen und es wird Zeit, darüber zu sprechen, was in der letzten Woche passiert ist. Und das ist eine ganze Menge. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Triple Double, dem Basketball-Talk auf meinsportradio.de. Einmal in der Woche wollen Felix Amrain, Lars Kieler und ich euch einen Überblick darüber geben, was in der letzten Woche so passiert ist. Die dringendsten Geschichten, Trades etc., Verletzungen und davon haben wir heute eine ganze Menge. Hallo Lars, hallo Felix.
Hallo.
Lars, fangen wir gleich mal mit dem Trade an, den es gegeben hat vor, ja, ich glaube jetzt 36 Stunden. Serge Ibaka ist von den Orlando Magic getradet worden. Er geht north of the border zu Toronto, zu den Toronto Raptors. Wie bewertest du diesen Trade?
Ich denke, es ist für Toronto ein sehr guter Trade. Es ist ja schon bekannt, dass sie auf der 4 seit längerer Zeit einen guten Starting-Spieler brauchen. Mit Serge Ibaka, denke ich, haben sie diesen gefunden, weil dieser auch bereits in Oklahoma City in den Playoffs gespielt hat. Was ich halt auch noch ganz interessant finde, ist nämlich, dass die Raptors schon im Sommer Kontakt zu Ibaka aufgebaut hatten und damals noch seinem Team Oklahoma City. Dennoch ist der Trade nicht zustande gekommen, sondern er ist zu den Orlando Magics getradet worden.
Mhm. Ich habe eine sehr interessante Statistik gelesen. Sobald Patrick Patterson auf dem Spielfeld ist, zusammen mit DeMar DeRozan und Kyle Lowry, sind die Toronto Raptors fast unschlagbar. Sie haben pro 100 Possessions 18,9 Punkte mehr als ihre Gegner. Ist Patrick Patterson nicht auf dem Feld, dann sind es 0,9 Punkte mehr. Sie brauchten also jemanden, der sich die Zeit mit Patrick Patterson teilt auf dem Court. Patterson an sich ist ja nicht unbedingt die absolute Oberrakete, aber Felix, es standen die Zeichen so, dass sie jemanden wie Serge Ibaka brauchten, der dann auch in der Defensive was kann.
Ja, genau, das ist ja der Punkt, den sie immer gesucht haben, dass sie da vorne jemanden finden, der den Ring beschützen kann und dazu nach Möglichkeit eben auch noch eine ordentliche Offense bieten kann. Und genau das haben sie jetzt mit Serge Ibaka bekommen. Lars hat es ja schon angesprochen. Sie wollten ihn im Sommer, da wollte Oklahoma City sehr, sehr viel dafür haben. Da wollten sie ja, was man so hört, Corey Joseph, Norman Powell, Patrick Patterson und einen Pick haben. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Jetzt haben sie Serge Ibaka für Terrence Ross bekommen. Und das ist ja, ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ein schlechter Witz. Also klar, sie haben noch einen Erstrunden-Pick abgegeben, aber ja, aus Sicht der Toronto Raptors ist das perfekt gelaufen. Für die Orlando Magic ist das ein komplettes Debakel, diese beiden Trades, die da gelaufen sind. Mhm. Ja, und aus sportlicher Sicht macht es ja mehr als nur Sinn für Toronto. Lars hat es schon angesprochen, sie waren auf der Suche nach einem Power-Forward, der dieses Skillset mitbringt, das Serge Ibaka mitbringt. Es gibt nicht so viele, die das haben in der NBA. Er hat es und er ist es gewohnt, hinter zwei Stars zu spielen. Insofern, ja, ein Trade, der sicherlich für beide Seiten sehr, sehr viel Positives mitbringt, wenn man den Spieler und die Toronto Raptors als diese beiden Seiten ansieht.
Ja, 10-16 seit dem 27. Dezember die Toronto Raptors, die vorher als das zweitbeste Team galten hinter den Cleveland Cavaliers. Lars, traust du ihnen zu, dass sie jetzt wieder in die Spur zurückfinden, weil das Spiel an sich war in den letzten Wochen nicht wirklich gut, was die Toronto Raptors abgeliefert haben. Sie sind nur noch auf Platz 5 in der Eastern Conference.
Ja, ich denke, das hat auch mit der Verletzung von DeMar DeRozan zu tun, dass sie da in den letzten Wochen Schwierigkeiten bekommen haben. Ja, ich denke, dass sie trotz alledem jetzt erstmal hinter den Boston Celtics bleiben werden. Aber das ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil der Trade um Ibaka, der konzentriert sich ja dann schon darauf, ja, ein besseres Abschneiden zu erreichen, als man es letztes Jahr in den Playoffs gemacht hat.
Hm. Toronto Raptors haben damit den Trade abgeschlossen, sind sehr, sehr zufrieden. Sie haben Terrence Ross und einen 2017er Draftpick nach Orlando geschickt. Der wird ungefähr auf Platz 2025 sein, weil das der Pick von den Clippers ist. Felix, was sagt uns das über die Orlando Magic, die jetzt anscheinend wieder einen Rebuild machen und so gar nicht mehr auf die Füße kommen, seitdem sie damals Dwight Howard getradet haben?
Ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Sie haben Serge Ibaka geholt in der Hoffnung, dass er auch so ein bisschen der Franchise-Player sein kann. in dem Wissen, dass er im Sommer Free Agent wird. Das ist ja auch ein Problem, das schleppen jetzt die Toronto Raptors mit sich rum. Da muss man sich zumindest bei dem Magic jetzt nicht mehr sorgen. Ist natürlich ein Stück weit jetzt auch ein Eingeständnis von Ibaka, das noch am Rande, dass er eben vielleicht nicht derjenige sein derjenige ist, der ein Team führen kann, so rum. Im Gegenzug heißt es aber jetzt auch, sie haben nicht nur das fehlgeschlagene Experiment mit Ibaka gehabt, nein, sie haben Victor Oladipo dafür abgegeben, haben ja den Pick abgegeben, mit dem Domantas Sabonis geholt wurde von OKC. Sie haben erst einen Ilyasova dafür abgegeben und ein halbes Jahr später bekommen sie Terrence Ross und irgend so einen Pick, der da hinten rumdümpelt. Also man muss es einfach mal so knallhart sagen, das ist wirklich eine Katastrophe, die sie da schlicht und ergreifend fabriziert haben und das innerhalb von einem halben Jahr. Insofern, hast schon recht, das ist jetzt gefühlt der 7000. Neuanfang. Vielleicht sollte man jetzt einfach die Hoffnung auf Aaron Gordon setzen und den Jungs da, die ja bei Orlando da sind, das sind ja viele Junge, einfach Spielzeit geben und der Sache eben doch ein bisschen mehr Zeit einräumen, als man das vielleicht gerne getan hätte.
Also der Trade, der schickt jetzt Serge Ibaka north of the border nach Toronto. Und damit haben die Toronto Raptors ihren Stretch-Vierer, den sie unbedingt haben wollten, haben sie jetzt bekommen. Und das eher für eine Tüte Erdnüsse, als denn da wirklich groß was aufzugeben für. Die Toronto Raptors hoffen damit, in die Spur zu kommen. Die Orlando Magic, für die ist die Saison sowieso schon wieder verloren, auch wenn sie nur 5,5 Spiele im Moment hinter den Playoffs, hinter den Detroit Pistons sind. Das ist der Trade, der im Moment am meisten Aufsehen gesorgt hat. Nächste Woche Donnerstag, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, hier live auf meinsportradio.de werden wir die Trade Deadline beleuchten. Wir drei und ein Gast, Torben Siemer von NBAchef.com, wird unser Gast noch dazu sein und dort werden wir euch 2 Stunden lang über die letzten Trades dann auf dem Laufenden halten. Eine andere Franchise, die jetzt vielleicht gezwungen ist, einen Trade einzugehen, das sind die Cleveland Cavaliers, weil da musste Kevin Love am Knie operiert werden und wird jetzt 6 Wochen ausfallen. Wir sind Mitte Februar, 6 Wochen wird ungefähr Anfang April heißen, eventuell dann pünktlich zu den Playoffs ist Kevin Love wieder dabei. Lars, für wie schlimm hältst du die Nachricht, dass Kevin Love jetzt 6 Wochen ausfällt?
An und für sich nicht sehr schlimm. Mittlerweile hat es zwischen den Cleveland Cavaliers und Kevin Love, nachdem sie die Championship gewonnen haben, immer besser funktioniert und man hatte auch wirklich das Gefühl, dass er mit Kyrie Irving und LeBron James das Team führt und dieses starke Dreierduo ist, was man auch vor ein paar Jahren schon so installieren wollte. Aber ich denke, das Problem ist, wenn man dann noch dazu rechnet, dass die Point Guard Position immer noch ungewiss ist oder noch nicht wirklich gelöst ist mit einem Spieler, mit dem man den man von der Bank bringen kann, der auch die Spieler entlastet. Und deswegen sage ich, dass diese 2 Faktoren, wenn man sie so zusammenrechnet, schon eine Auswirkung haben kann.
Kevin Love, wie gesagt, fällt 6 Wochen aus. Er wird im Moment von Channing Frye ersetzt. Jedenfalls war das im letzten Spiel, das die Cleveland Cavaliers gemacht haben, hat er Kevin Love ersetzt. Felix, für wie stark siehst du denn den Drang bzw. den Zwang für die Cavaliers noch was zu tun vor der Trade Deadline?
Der Zwang ist da, aber ich bin da ganz bei Lars. Der Zwang liegt nicht auf der Position von Kevin Love. Der liegt wo ganz anders, nämlich im Backcourt. Es gibt ja jetzt auch diverse Spekulationen oder Gerüchte und Mutmaßungen, ob das nicht vielleicht sogar die Chance ist, sich hinsichtlich der Playoffs zu schonen und zu sagen, okay, wir schenken den Nummer 1 Seed her. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, auch als Kevin Love noch fit war, musste LeBron James unfassbar viele Minuten abreißen, das mit 32 Jahren. Ich glaube, er ist ja sogar der Spieler, der am meisten Minuten pro Spiel in der kompletten Liga spielt. Und das wird jetzt nicht anders. Also das wird ja durch den Ausfall von Kevin Love auf keinen Fall weniger werden. Deswegen finde ich diesen Ansatz, der da ja so ein bisschen durch die Presse geistert, gar nicht mal so uninteressant, ob man nicht vielleicht LeBrons Minuten runterfahren sollte, auch die von Kyrie Irving runterfahren sollte, in Kauf nimmt, dass man am Ende womöglich nur Zweiter oder Dritter wird, aber dafür richtig, richtig fit in die Playoffs reingeht. Und das sollte man sich womöglich tatsächlich überlegen. Um aber deine Frage nochmal zu beantworten, sie sollten handeln vor der Trade-Deadline, sie sollten oder womöglich dann auch nach einem Buyout, das werden wir dann sehen, aber das ist nicht die Position von Kevin Love, denn das hatte Lars auch schon angesprochen, er spielt die beste Saison bei den Cleveland Cavaliers, die er bisher hatte, 20 Punkte im Schnitt, 11,1 Rebound, also das ist richtig, richtig stark gewesen, was sie zuletzt mit ihm gespielt haben und was er gespielt hat. Sie sind ja sehr viele Plays für ihn auch am Anfang jedes Spiels gelaufen. Insofern, das sehe ich nicht als den kritischen Punkt. Der kritische Punkt, der sitzt da irgendwo auf der Bank oder sitzt eben vielmehr nicht dort.
Mhm. Die Point Guard-Situation, die haben wir heute häufiger schon angesprochen, gerade bei den Cleveland Cavaliers. Die waren auf der dringenden Suche nach einem Point Guard, haben ihn bislang noch nicht gefunden, waren auch eher dann bei Free Agents unterwegs, die sogar Lance Stephenson wurde zwischendurch genannt, der hat aber jetzt wieder einen Job gefunden. Kann sich eine Franchise wie die Cavaliers überhaupt erlauben, jetzt zu sagen, okay, dann lassen wir LeBron James nur noch 30 statt seiner 38 Minuten laufen und dann lassen wir dann auch den First Seed weg, weil die Boston Celtics machen dieses Jahr schon einen sehr starken Eindruck, Lars.
Ja, ohne Frage machen die Boston Celtics mit Isaiah Thomas einen sehr starken Eindruck. Zu deiner Frage, ob sie sich das erlauben können, das finde ich dann sogar eher zweitrangig. Man sollte dann eher danach schauen, welcher Plan der bessere ist. Und letztendlich muss man sich dann fragen, was hätte man davon, wenn man den ersten Platz in der Eastern Conference sich holt, aber den sich nur holen kann, weil Kyrie Irving und LeBron James ein sehr hohes Tempo abreißen müssen. Und da würde ich dann schon, wie Felix gerade gesagt hat, finde ich den Plan, dass man nach der Verletzung von Kevin Love sich sozusagen gewollt oder in Kauf nimmt, dass man auf den dritten Platz zurückfällt, da finde ich diesen Plan sehr interessant.
Mhm. Also wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen soll, also es ist ja jetzt auch gar nicht erstmal Gott gegeben, dass sie dann nur noch Dritter werden. Die Washington Wizards sind ja immerhin 5 Spiele zurück und auch die müssen ja erstmal diesen Rückstand aufholen. Und es ist ja jetzt nicht so, wenn man LeBron James jetzt, keine Ahnung, nur noch 30 Minuten spielen lässt, dass sie dann auf einmal jedes Spiel verlieren werden. Also sie müssen dann auch erstmal Dritter werden, sollte das so kommen. Aber, und da hat Lars meiner Meinung nach was sehr Wahres gesagt, ich erinnere an die letzte Saison, ne? Was sind am Ende Platz 1 oder 73 Siege wert, um mal nach Golden State zu gucken, wenn du eben nicht Meister wirst? Ja. Und ganz ehrlich, nur das kann der Anspruch der Cleveland Cavaliers sein. Sie müssen die Finals erreichen und wir reden nicht von den Conference Finals, sondern die Finals, die NBA Finals. Und gegen wen sie dort spielen, ist dann egal und wenn sie dort verlieren, auch okay. Aber das ist doch tatsächlich das, was in Cleveland jeder erwartet und ob die das von Platz 3 aus tun oder von Platz 1, das kann doch tatsächlich keinen interessieren und dafür werden sie LeBron James in Topform brauchen und vor allen Dingen eben in körperlich guter Verfassung. Und deswegen halte ich diesen Ansatz für nicht so verkehrt. Und du hast es angesprochen, 38 Minuten spielt der aktuell. Sowohl im Februar als auch im Januar hat er über 38 Minuten sogar im Schnitt abgerissen. Das ist zu viel und das wird sich auch nicht ändern, wenn man auf der Point Guard Position tradet. Das wird, ja, das ist einfach ein Problem. Das ist richtig, richtig da und das war jetzt gegen Minnesota da und wir reden eben von den Timberwolves. Klar haben die Talent, aber da, die stehen bei 21,35. Da kann es nicht sein, dass LeBron James und Kyrie Irving 40 und 37 Minuten auf dem Feld stehen müssen. Deswegen, sie sollten sich das wirklich ernsthaft überlegen, ob sie das nicht machen wollen.
Es ist ja auch so eine Frage, ob LeBron James das mit sich machen lässt, der ja eigentlich auch eher als der Coach gilt und sich nicht so richtig was sagen lässt von denen, die da auf der Bank sitzen und die eigentlich die Anweisung und die Plays anzeigen soll. Wir werden das in den nächsten Wochen sehen, was mit LeBron James und dann den Cleveland Cavaliers passiert, weil, und darüber müssen wir jetzt noch sprechen, wenn wir auf die NBA, auf die Eastern Conference Tabelle schauen, die Boston Celtics machen im Moment einen richtig, richtig guten Job. Sie sind auf Platz 2 in der Eastern Conference. Isaiah Thomas ist in MVP-Form, möchte ich beinahe behaupten. Auch der Rest der Truppe ist sehr, sehr gut. Lars, was fehlt den Boston Celtics noch, um vielleicht dieses Jahr die Finals zu erreichen? Tom Brady hat Isaiah Thomas eine SMS geschickt und gesagt, ihr seid dieses Jahr dran.
Ja, ich glaube, wir hatten das letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie ein sehr guter Six-Man gut stehen würde, weil es einfach, denke ich, heutzutage ein bisschen so dazugehört, um bei einer Championship mitreden zu wollen, braucht man halt auch einen sehr guten, in dem Fall würde ich Ihnen empfehlen, auf der Point Guard-Position was zu machen, braucht man da einen sehr guten Six-Man. Aber dennoch traue ich ihn viel mehr noch als im Verlauf der ersten Saisonhälfte, traue ich ihn viel mehr zu, dass sie in der Serie gegen ein Team wie die Cleveland Cavaliers mithalten können und möglicherweise ein Spiel 6 oder 7 erzwingen können.
Ich glaube ja, dass denen ein Center fehlt. Ich glaube, auf der Center-Position, gerade neben Al Horford, jemanden, der wirklich die Rebounds pflückt, könnten die Boston Celtics noch was machen. Wie wär's mit Dwight Howard, Felix?
Da haben, glaube ich, die Atlanta Hawks was dagegen. Aber ich bin erstmal bei dir. Wenn sie was tun sollten, dann denke ich auf der Center-Position. Aber doch nicht Dwight Howard. Also da lässt sich doch Atlanta nicht lumpen. Also das wäre ja Selbstmord, beim besten Willen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen richtig guten Vorschlag, wen die Boston Celtics da bekommen könnten, der ihnen auf Anhieb weiterhilft, ohne dass sie, und damit wären wir ja wieder bei dem so oft zitierten schon Rebuild, obwohl es gut läuft, ohne dass sie dann eben viele Picks dafür hergeben müssen, die sie ja nicht opfern wollen. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass die Boston Celtics so richtig viel machen, weil sie eben einfach diese Picks nicht opfern wollen. Und wen sollten oder wer ist denn bereit, einen Center abzugeben, den die Boston Celtics wirklich haben wollen? Und da sehe ich eben ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Vielleicht am ehesten noch die Brooklyn Nets.
Oder die Phoenix Suns mit Tyson Chandler.
Auch das wäre möglich. Die Brooklyn Nets sind natürlich erst recht darauf erpicht, irgendwelche Picks zu bekommen. Ne? Also vielleicht sind die Phoenix Suns sogar tatsächlich ein guter Vorschlag. Tyson Chandler weiß, wie Playoffs gespielt werden. Tyson Chandler spielt eine gute Saison.
Tyson Chandler weiß auch, wie man den Korb beschützt.
Insofern, ja, er würde wahrscheinlich vieles mitbringen, was den Boston Celtics gut zu Gesicht stehen würde.
A match made in heaven, sag ich.
Ja, ich grätsche nun gerne rein, aber vielleicht an euch beide die Frage, was ihr von Jahil Okafor haltet, ob der in Boston reinpassen würde.
Das ist ja auch sehr interessant. Um Jahil Okafor gibt es ja auch diverse Trade-Gerüchte, allerdings nur wohl mit den New Orleans Pelicans. Ich habe eben noch gelesen, Adrian Wojnarowski hat das vor 9 Tagen getwittert und hat gesagt, seitdem ist Schweigen im Walde.
Sind die Chicago Bulls da mittlerweile völlig raus? Wir hatten ja letzte Woche drüber geredet. Sie wollten ja Okafor, aber die Sixers wollten nichts von den Bulls. Insofern, also ich habe jetzt auch nichts Neues gelesen. Da scheint es ja irgendwie nur einen Weg zu geben und der ist halt nach New Orleans. Insofern, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Okafor direkt das Upgrade für die Boston Celtics wäre. Also natürlich bringt er eine gewisse Klasse mit, aber ist er jetzt wirklich um so, so vieles besser als das, was sie schon da vorne haben?
Ja, genau. Die Frage ist es nämlich, und ob er dann in seiner, ist es jetzt die zweite oder dritte Saison, ob er dann schon wirklich in den Playoffs den großen Jungs da wirklich Paroli bieten kann, das halte ich halt auch für sehr, sehr fraglich. Auf jeden Fall, die Boston Celtics sind in der Verlosung drin um den Eastern Conference Titel. Das muss man einfach mal so sagen. Das muss man inzwischen festhalten. Und es werden sehr, sehr interessante Playoffs im Osten.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit kommen wir zur Western Conference. Im Westen nichts Neues, möchte man sagen. Die Golden State Warriors nach wie vor auf Platz 1 mit 46 Siegen und 9 Niederlagen. Damit haben sie genau die gleiche Niederlagenanzahl wie letztes Jahr, als sie 73-9 gegangen sind. Felix, mit dir fange ich diesmal in der Western Conference an. Die Niederlage gegen die Denver Nuggets, wo ihnen 24 Dreier um die Ohren geflogen sind, ist das in irgendeiner Weise ein Grund zur Sorge oder sagen wir da, okay, die Denver Nuggets haben einfach mal einen überragenden Abend gehabt?
Dass die Denver Nuggets einen überragenden Abend gehabt haben, das steht, glaube ich, außer Frage. Genauso wie der Abend von Steph Curry eben zum kompletten Vergessen war. Ne? Er hat ja 11 Dreier genommen, nur einen einzigen getroffen. Insofern ist es sicherlich, ich würde das Spiel mal unter Denkzettel abstempeln wollen. Also das ist ein Spiel, das den Warriors aufzeigen sollte, wenn wir nicht alles geben, dann läuft es richtig gegen uns. Und dann läuft es auch ganz schnell gegen uns. Und dann muss uns klar sein, wir können keinen Gegner so auf die leichte Schulter nehmen, dass wir ja das erste Viertel mal so herschenken und die mal so ein bisschen spielen lassen. Dann gucken wir mal, was wir machen müssen. Also vielleicht ist das der Denkzettel zur richtigen Zeit, den sie gebraucht haben. Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sie so einen Denkzettel bekommen haben. Ich erinnere nur an die Niederlage gegen die Grizzlies, als sie ja einen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung hergegeben haben, 25 oder 22, als sie dann in Overtime verloren haben. Also es gab ja schon mehrere solche Spiele, wo man sich gedacht hat, na hoi, 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 Golden State, was ist denn da los? Die häufen sich so ein bisschen, oder die sind in dieser Saison einfach häufiger da, das ist vielleicht richtiger, dass das richtig Angst und Bange, ja, zu Angst und Bange sorgen sollte bei den Golden State Warriors, glaube ich nicht. Dafür sind sie zu gut. Dafür spielt Steph Curry einfach auch nicht jede Nacht zu hundsmiserabel wie in dieser. Klay Thompson war ja zum Beispiel in dem Spiel auch nicht dabei. Also ja, wie gesagt, Denkzettel, der aber richtig. Und Golden State ist gut daran ja, geraten, sich zu konzentrieren und die Saison nicht austrudeln zu lassen.
Lars, machst du dir um irgendwas Sorgen bei den Golden State Warriors?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe vor 2-3 Wochen noch was ganz Interessantes gelesen, dass nämlich die 4 besten Spieler, wenn man auf das Plus-Minus-Rating guckt, in Golden State spielen. Das sind dann Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und Draymond Green, auch so in der Reihenfolge. Und ich denke, das sagt halt auch schon, wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, schon sehr viel aus, dass es bei den einzelnen Spielern auch nach wie vor hervorragend läuft.
Also die Golden State Warriors im Moment bei 46-9 und wir können, glaube ich, behaupten, dass die Meisterschaft nach wie vor erstmal nur über sie geht. Die San Antonio Spurs sind dahinter mit 42-13, haben dahinter dann die Houston Rockets mit 40-17 und die LA Clippers mit 34-21. Die Clippers sind jetzt aus ihrer Verletzungsmisere relativ gut rausgekommen, sind nach wie vor auf Platz 4, sind jetzt zwar 5 Spiele zurück schon hinter den Houston Rockets, aber so richtig schlimm steht es um die Clippers noch nicht bestellt, oder Felix? Das hätte durchaus mieser kommen können.
Ja, also ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, mit was für einem blauen Auge sie da eigentlich davon gekommen sind. Du hast es angesprochen, sie haben ein bisschen den Kontakt nach oben verloren, aber sie haben Platz 4, sie haben die Möglichkeit, Platz 4 von alleine zu behaupten. Insofern, ja, es gab in dieser Zeit die zu erwartenden Niederlagen. Sie haben aber dann eben auch ihre Pflichtspiele gewonnen, wenn nicht immer schön, aber sie haben sie gewonnen. Und genau das mussten sie. Insofern, ja, blaues Auge, Glück gehabt, hoffen, dass sich das irgendwie nach hinten gut ausgeht.
Die LA Clippers nach wie vor dann auch zwischendurch mit Chris Paul Verletzungen haben dann aber...
Hallo?
Ja? Die LA Clippers nach wie vor also mit einer guten Bilanz 34-21 zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, in der Western Conference auf Platz 4. Sie würden im Moment auf die Utah Jazz treffen. Das wäre ein Duell, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Dahinter die Memphis Grizzlies, die Oklahoma City Thunder und die Denver Nuggets. Lars, du bist OKC-Fan. Es gab jetzt das erste Aufeinandertreffen in Oklahoma City zwischen Kevin Durant und Russell Westbrook. Und es, ja, es wurde tatsächlich ein ganz kleines bisschen, wurden die Messer gewetzt. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
Ich habe es leider gar nicht in voller Länge verfolgen können. Ja, also was das Messerwetzen von dir jetzt gerade angeht, muss ich sagen, dass ich das ja nicht zwingend unnötig finde, aber es wird alles wieder sehr aufgebaut und letztendlich muss man einfach auch sagen, dass die Entscheidung von Kevin Durant OKC zu verlassen jetzt auch schon sehr lange zurückliegt. Und dass es da, denke ich, eigentlich auch nicht mehr großen Bedarf daran gibt, jetzt irgendwie noch das Verhältnis zwischen Durant und Westbrook aufzurollen etc.
Ja, aber ich meine, also ja, dass das es nicht wert ist, das aufzurollen, magst du gerne sagen, aber ich fand es ja schon sehr, sehr lustig, wie Westbrook und Durant aufeinander losgegangen sind, in Anführungsstrichen aufeinander losgegangen sind. Durant ja eigentlich sonst eher der ruhige Vertreter und Russell Westbrook ja schon ein bisschen hot-blooded. Felix, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich bin da so ein bisschen bei Lars. Also klar, es war irgendwie absehbar, dass es in Oklahoma deutlich heißer hergehen wird, als es in Golden State bei den Aufeinandertreffen der Fall war. Aber Kevin Durant hat die Antwort da auf dem Feld gegeben. Ja, unschön war vielleicht schon das ein oder andere Wort, das da so mal in den Rängen fiel. Seine Mutter hat sich ja dann auch im Nachhinein mal geäußert. Und ja, also der ominöse Cupcake, von dem ja die Rede war, den würde ich Kevin Durant im Leben nicht andichten wollen. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Geschichte. In Oklahoma wollte halt jeder, dass er bleibt. Ich kann das verstehen. Aber er hat sich anders entschieden. Und man ist einfach gut daran, ja, beraten, glaube ich, da mal Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und sie haben mit Russell Westbrook jemanden, der nach Aufmerksamkeit 1000-mal mehr lechzt, als Kevin Durant je getan hat. Insofern sollten sie sich vielleicht auch als Fans nicht an ihm aufreiben, sondern lieber eben Westbrook nach vorne peitschen.
Ja, ich fand das Spiel ja insgesamt sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen, weil es hatte so ein bisschen Playoff-Charakter und Durant und Westbrook haben beide abgeliefert. Am Ende hatte Kevin Durant mit seinem Team der Golden State Warriors den besseren Ausgang in diesem Spiel. Dahinter sind die Denver Nuggets jetzt auf Platz 8 und die haben einen Trade diese Woche gebracht. Sie haben nämlich Mason Plumlee aus Portland geholt und haben dafür Yusuf Nurkic zu den Portland Trailblazers geschickt. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, über die Möglichkeit eines Trades von Mason Plumlee, der einen sehr, sehr hohen Vertrag hat und den die Portland Trailblazers loswerden wollte. Lars, wie bewertest du diesen Trade?
Aus Sicht der Nuggets denke ich, ist es ein guter Trade, weil sie doch sehr wenig für den sehr talentierten Mason Plumlee abgeben mussten. Der First Rounder im Jahr 2017, der ist verkraftbar und deswegen richtet sich meine Kritik dann schon eher an die Portland Trailblazers. Ich denke, es hat ein bisschen damit zu tun, dass man, ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, nicht wirklich ein Gleichgewicht im Kader zwischen dem Front und dem Backcourt hat. Ob man dieses Gleichgewicht oder dieses fehlende Gleichgewicht, genauer gesagt, durch diesen Trade sozusagen ausbalancieren kann, wage ich dann auch zu bezweifeln.
Er ist ja ein ähnlicher Spieler wie Nurkic, der ja im Moment bei den Denver Nuggets durchaus für Furore sorgt. Nikola Jokic aus Serbien ist in seinem ersten Jahr und macht dort wirklich bei den Denver Nuggets einen wirklich fantastischen Job. Hat 16 Punkte pro Spiel, hat 8 Rebounds pro Spiel, 4 Assists pro Spiel und die Zahlen deckt Mason Plumlee fast. Er hat 11 Punkte, er hat 6 oder 7 Rebounds, auch 4 Assists. Aber das ist ja anscheinend wirklich eine Ergänzung zu Nikola Jokic hier im Frontcourt bei den Denver Nuggets. Auf mich macht dieser Trade aus Denver Nuggets Sicht sehr, sehr viel Sinn, obwohl man sehr viel zahlen muss. Wie gesagt, 4 Jahre 50 Millionen hat Mason Plumlee auf der Uhr als Vertrag und das ist ja dann auch kein schlechter Vertrag. Felix, wie siehst du den Trade?
Ich sehe das im Prinzip so wie ihr und ich muss ehrlich gesagt auch gestehen, ich finde, das ist auch für Nurkic überhaupt kein schlechter Trade, um es mal aus Spielersicht noch so ein bisschen zu beleuchten, denn der hat ja im Prinzip hinter Jokic überhaupt kein Land mehr gesehen in Denver. Insofern, ja, ist es für Portland Stand heute wahrscheinlich eher ein Verlust. Allerdings ist natürlich, wir hatten ja auch darüber gesprochen, wäre es auch mit Plumlee nicht so viel einfacher gewesen, die Playoffs zu erreichen. Die Denver Nuggets holen sich für Jokic halt noch einen richtig, richtig guten Backup. Insofern ist es für Denver sicherlich ein sehr guter Trade. Wie er sich für Portland auswirken wird, muss ich noch zeigen. Allerdings sehe ich die Portland Trailblazers jetzt nicht als total großen Verlierer an, das heißt den Trade, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Denn wir hatten es schon angesprochen und du hast es gerade schon gesagt, Andreas, sie sparen eine ganze Menge Geld, bekommen jemanden, der sicherlich im Skillset limitierter ist, ganze Ecke limitierter ist, der vielleicht auch einfach viel mehr klassischer Center ist, als Mason Plumlee das ist. Womöglich steht ihnen das am Ende sogar viel besser zu Gesicht. Wird sich zeigen müssen, auf jeden Fall die Denver Nuggets damit ja sicherlich nicht schlechter im Rennen um Platz 8, als sie das vorher waren, im Gegenteil sogar besser. Dass das am Ende in Playoffs zu nichts lang wird, darüber sind wir uns, denke ich, aber auch einig.
Aber Nikola Jokic macht einen unglaublichen Spaß. Und wenn wir nicht Kristaps Porzingis als die europäische Sensation im Moment hätten, würde ich sagen, dass Nikola Jokic jemand ist, der zum Beispiel in die Fußstapfen von Dirk Nowitzki treten könnte und der die nächsten 10 Jahre dann auch bei den Denver Nuggets für viel, viel Furore sorgen könnte. Also ich bin ein absoluter Fan von Nikola Jokic und die Denver Nuggets haben sich jetzt mit Mason Plumlee verstärkt. gesagt. Und wir werden mal sehen, wie es dann in den nächsten Wochen Richtung Playoffs geht und ob die Denver Nuggets ihren achten Platz, den sie im Moment haben, verteidigen können. Dahinter sind die Sacramento Kings und die Portland Trailblazers. Beides Teams, die auch gerne in die Playoffs wollen. Natürlich auch die Dallas Mavericks. Jedes Jahr, was Dirk Nowitzki noch spielt und womit man die Playoffs erreicht, ist ein gutes Jahr. Dahinter noch die Pelicans, die Timberwolves, die Lakers und die Phoenix Suns. Über die Lakers müssen wir gerade noch sprechen. Die haben sich jetzt Hilfe von Magic Johnson geholt und er geiert wohl so ein ganz kleines bisschen auf den General Manager Job dort in LA. Er ist jetzt erstmal nur in beratender Funktion für die Besitzerin Jeannie Buss, aber er könnte tatsächlich in prominenter Position zurückkommen. Er hat schon gesagt, er hätte schon die Angel ausgeworfen nach Kobe Bryant, ob der nicht eventuell in irgendeiner Position dann dem Team helfen könnte. Lars, du hast das sicherlich auch gelesen. Wie siehst du denn die Entwicklung jetzt derzeit bei den Lakers?
Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sich ehemalige Helden der Franchise zur Verfügung stellen, um mitzuhelfen. Dennoch, wage ich zu bezweifeln, dass es wirklich der richtige Schritt ist, weil es letztendlich auch einfach so ist, dass sie selbst Kobe Bryant jetzt noch nicht wirklich sehr viel Erfahrung am Schreibtisch sozusagen gesammelt hat. Und ihn dann da auch früh in eine einflussreiche Rolle reinzusetzen, kann dann im Nachhinein auch ein großer Fehler werden.
Mhm. Felix, du hast sicherlich die Nachrichten auch aufgenommen. Wie siehst du das, dass Magic Johnson jetzt wohl wieder ins Geschäft zurückkommen wird? So richtig hatte er als in exekutiver Position noch nicht so richtig viel Glück. Er ist Mitbesitzer von den LA Dodgers dann noch, aber so richtig viel hat man von ihm nicht gehört. Ähnlich genau übrigens wie Michael Jordan.
Ja, ich glaube aber tatsächlich einfach dadurch, dass man von ihm, finde ich, auch weniger gehört hat als von Michael Jordan, der sich ja doch immer mal wieder äußert und auch einfach mit anderen Besitzern zusammensitzt, hätte es tatsächlich einen gewissen Reiz, wenn er da General Manager wäre oder werden würde. Man überlege sich nur mal, du bist da junger Spieler und Magic Johnson klopft an deine Tür. Das ist schon nochmal irgendwie was anderes. Da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie so spurlos an dir vorbeigeht. Wenn der sagt, ich will dich haben, dann denkst du vielleicht doch noch zweimal mehr nach. Also ja, es hätte sicherlich einen gewissen Reiz. Ich wäre gespannt, was dann da zustande käme. In letzter Zeit war das ja, du hast es schon angesprochen, alles immer nicht so die glücklichsten Fügungen. Auch Larry Bird hat ja jetzt nicht so die allerbeste Rolle da abgegeben in seinen jüngsten Entscheidungen. Aber mal gucken, Magic Johnson, ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es eine ja doch durchaus fruchtbare Geschichte werden könnte. Denn dass sein Herz da in Purple und Gold schlägt, das steht, glaube ich, außer Frage.
8 Tage sind es noch bis zur Trade-Deadline. Am 23. Februar um 21 Uhr endet die Zeit, in der die Teams Trades machen können. Und wir von meinsportradio.de werden live dabei sein. Von 19.30 Uhr an bis 21.30 Uhr werden dann euch alle Trades hier updaten. Und dann könnt ihr live dabei sein, wie wir die Trades bewerten, beziehungsweise wie die dann auch in den USA bewertet werden. Das war's für heute mit Triple Double, unserem Basketball-Talk auf meinsportradio.de. Felix und ich werden die ganze Woche oder jeden Werktag im Moment die Spiele der letzten Nacht kommentieren in der Sportshow bei meinsportradio.de und wir gehen jetzt erstmal ins All-Star-Break und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag 19.30 Uhr live auf meinsportradio.de. Bis dahin, auf Wiederhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.